NDR 1 Niedersachsen. Unterwegs mit Prominenten. Mit Hans-Jürgen Otte.
Verabredet haben wir uns heute mit Valentino Vorlitsch, einem jungen Musiker. Geboren in Hannover, aufgewachsen in Hambüren bei Celle, in Celle zur Schule gegangen und dort auch erste Sporen als Cellist und Pianist verdient. Sein jüngster Coup, eine Stelle als Solo-Cellist in einem renommierten Rundfunkorchester. Mit ihm, mit Valentino Vorlitsch, wandern wir heute durch Celle, der berühmten Fachwerkstatt. Hallo, Herr Vorlitsch.
Hallo, Herr Otte.
Sagen Sie mal, wir sind ja jetzt hier gerade in Celle vor dem Café Müller, das, glaube ich, viele kennen. Viele Hörer, die auch Celle kennen oder hier wohnen und wandern hier so die Freitreppe herab. In der Nähe ist der französische Garten und auch das Schloss ist ja nicht weit. Aber an Sie die direkte Frage, sind Sie eigentlich ein Glückspilz? Viele Wettbewerbe gewonnen, das habe ich noch nicht gesagt, auch den Musikrat-Wettbewerb und jetzt diese tolle Stelle in Frankfurt.
Das kann man sicher so sagen. Glück gehört immer mit dazu bei allem, dass auch Arbeit mit dazu gehört.
Ja.
Sicher auch ein bisschen Talent, aber Fleiß natürlich in erster Linie, das weiß natürlich auch jeder. Aber das ist nie alles. Man muss auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und gerade in meinem Bereich ist man auch oft auf Urteile von anderen angewiesen. Also gehört Glück auf jeden Fall immer mit dazu.
Ja. Stichwort Talent. Ist das was Göttliches? Könnten ja manche denken. Oder wie viel Schweiß steckt da auch drin?
Also ich glaube, ganz ohne Talent geht es tatsächlich nicht. Man muss schon irgendwas in sich tragen, was einen in eine gewisse Richtung auch bringt. Aber nur das Talent alleine hilft ja gar nichts. Also wenn man dann nicht übt oder wenn man das dann nicht ausformt, ohne ein bisschen Schweiß, glaube ich, kann es gar nicht funktionieren.
Und sind das die Gene? Das drängt sich mir jetzt auch auf. Ihre Eltern sind ja auch Musiker aus, glaube ich, auch sehr edlem Holz. Also ihr Vater Volker ist Konzertmeister lange gewesen in der NDR Radiophilharmonie.
Richtig.
Und ihre Mutter Monika war dort Bratschistin.
Richtig.
Hilft das?
Das hilft auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, nicht die einzige Möglichkeit, dass man selbst auch Musiker werden kann, aber ist natürlich eine unglaublich große Unterstützung von zu Hause. Also, dass ich angefangen habe, Cello zu spielen, das kam irgendwie von fast alleine, beziehungsweise es ging damals sogar mit Geige los, weil um mich rum auch schon alle Instrumente gespielt haben. Und da habe ich natürlich einen Vorteil gegenüber gewissen anderen, die diese Chance nicht haben, einfach aus dem Elternhaus, die es dann aber trotzdem genauso schaffen können.
Also Sie haben das Instrument, nämlich das Cello, gewählt, auch weil es noch fehlt in Ihrem Familienquintett.
Ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Es schien irgendwie intuitiv zu sein. Also ich habe, wie gesagt, mit Geige angefangen, aber es gibt dann schon Videos von mir, auf denen man sieht, dass ich nach einer Geigenstunde, in Anführungsstrichen, bei meinem Vater dann die Geige, also ich setze mich auf den Boden, nehme dann die Geige zwischen die Knie und spiele die Geige wie ein Cello.
Ja.
Und das kann irgendwie nur wahrscheinlich durch meinen Patenonkel angeregt gewesen sein, Friedrich Jürgen Sellheim, ein sehr guter Freund von meinem Vater. Aber irgendwie schien es doch für mich relativ klar zu sein, dass es doch Cello sein muss. Und das passt natürlich dann auch besonders gut in unsere Familie, das stimmt.
Gut. Da waren Sie 4?
Richtig.
Stimmt das?
Richtig. Mit 3 Geige angefangen, mit 4 dann zum Cello gewechselt.
Also
seitdem treu geblieben.
Mit 3, da glaube ich, lernen können gerade viele sprechen und Ähnliches. Ne? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Die Geige muss ja Miniatur gewesen sein. Und Cello, gibt es da so halbe Shelly oder wie läuft
ja,
das?
Ja, sogar tatsächlich noch viel kleiner. Ich muss mal kurz überlegen, die Geige war wahrscheinlich eine 16. Geige damals und das Cello, glaube ich, ein 1/8 müsste es gewesen sein, als ich angefangen habe. Ja.
Die Größe eines normalen Cellos und davon das 1/8 dann? Oder
ja, ich glaube, es ist nicht ganz mathematisch korrekt, aber so nennt man es eben, ja, genau. Also eben in Kindergröße.
Aha.
Und wenn man dann größer wird, dann geht man irgendwann über zum Viertel und zum Halben und 3/4 gibt es auch und dann das Ganze.
Ja. Was reizt Sie am Cello nun gerade? Also außer, dass die damit das Quintett, also das heißt ja Eltern und ein Bruder und eine Schwester, die auch musiziert haben, dass sie das vervollständigen konnten. Was reizt sie daran?
Das Cello ist ein, also abgesehen davon, das ist immer so ein bisschen abgedroschen, was alle sagen, dass es der menschlichen Stimme so nahe kommt. Weiß ich nicht, ob es so ist, aber man kann sich auf dem Cello unglaublich vielfältig ausdrücken. Einfach, weil wir eine sehr sonore, klangvolle, tiefe Lage haben, aber auch sehr virtuos und hoch und schnell spielen können. Das gibt es, glaube ich, so nicht auf vielen Instrumenten. Und dann kommt noch tatsächlich mit dazu in der Literatur, die es gibt für Cello, gibt es eben auch alles. Es gibt tolle Solo-Konzerte oder überhaupt Solo-Werke.
Bach-Suiten.
Zum Beispiel, natürlich. Oder Dvorak-Konzert. Es ist aber auch absolut essentiell in der Kammermusik. Es gibt eigentlich fast kein Werk, also zumindest in dem Streichervorkommen, was ohne Cello funktioniert. Und das ist schon einfach toll. Und natürlich auch die ganze Orchesterliteratur. Auch da ist es ohne Cello nicht denkbar.
Und wir hören jetzt gerade im Hintergrund die Enten quaken. Wo sind wir jetzt? Im Französischen Garten?
Richtig. Im Französischen Garten in Celle, ja.
In der Nähe ist das Schloss, richtig?
Genau. Das Schloss, jetzt sind wir gerade ein bisschen weggelaufen vom Schloss.
Ja.
Dort ist das alte Ernestinum.
Da gehen wir jetzt hin, genau.
Richtig.
Das ist Ihre. Sind Sie da noch zur Schule gegangen oder an dem neuen Standort dieser Schule?
Leider nur am neuen Standort der Schule, der so aussieht, wie man sich eine moderne Schule vorstellt.
Ja. Beton. Bleiben wir noch mal bei Celle. Was waren für Sie die Heiligen oder die Lieblingsorte außer dem Café Müller, in dem wir uns gerade getroffen haben?
Das ist auf jeden Fall ein Highlight, einfach allein wegen der wunderbaren Marzipantorte, die es dort gibt.
Ja.
Aber natürlich auch hier dieser französische Garten, in dem man sich gerne trifft mit Freunden. Und wenn wir jetzt gerade auf das alte Ernestinum zugehen, Lieblingsort wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber da war ich doch relativ oft in meiner Jugend, weil da immer die Jugendmusiziert-Wettbewerbe stattgefunden haben.
Mhm.
Vom Regionalwettbewerb in Celle, da fing immer alles an. Was gibt es noch? Natürlich, ja, die Innenstadt in Celle, klar.
Ja.
Eine wunderschöne Fachwerk-Innenstadt. Jeder, der hier war, schwärmt.
Ja.
Und wer das noch nicht geschafft hat, sollte es unbedingt bald nachholen.
Genau. Es gab mal eine Jugend, die ist bei Ihnen ja noch nicht ganz zu Ende, aber die war noch mal deutlicher da, als Sie vielleicht 15, 16 waren und auf dieses Ernestinum gingen. Ja, da macht man noch was anderes noch. Da ist man irgendwie gerade an der Pubertät vorbei. Und trifft sich auch mal mit Freunden, um nicht im Französischen Garten zu sein, sondern vielleicht geht man auch mal tanzen. War das bei Ihnen drin oder hat sich alles immer um die klassische Musik und das Cello und das Klavier gedreht?
Tanzen ist tatsächlich ein schwieriger Begriff, da können Sie meine Frau fragen. Das habe ich nie gemocht und mag ich auch bis heute nicht. Was ich immer noch sehr gern auch neben der Schule sonst gemacht habe, ist Sport tatsächlich.
Mhm.
Und zwar divers. Ich war sehr lange im Tennisverein. Im Tennisverein habe auch viel geschwommen und ich weiß gar nicht, ich habe relativ vieles ausprobiert. Aber am längsten waren es auf jeden Fall Tennis und Schwimmen. Das habe ich immer sehr gerne gemacht und regelmäßig auch bis quasi zum Abitur.
Mhm.
Und ansonsten, was man eben so macht als Jugendlicher. Wobei eben Disco und Tanzen bei mir nicht auf dem Zettel standen.
Ja, Disco nicht. Und wie ist es sonst mit Hitparadenmusik, mit Popmusik, mit Soul, mit Jazz? Oder ist nur Klassik bei Ihnen angesagt?
Bei mir ist es wirklich absolut nur Klassik, weil ich das andere einfach tatsächlich nicht brauche. Es gibt mir nichts. Ich habe gar keinen Drang, es zu hören. Für mich wirkt es einfach neben der Musik, die mir wichtig ist, viel zu banal.
Seien Sie ehrlich, Sie können die Popmusik nicht ausstehen.
Richtig. Ich habe es nur versucht, das etwas höflicher zu formulieren. Und dazu kommt eben noch der Umstand, dass man sie fast immer nur als Hintergrundgeplänkel hört oder auf irgendwelchen Festivals oder Feiern viel, viel, viel zu laut. Diese Art Musik ist für mich einfach nur belanglos und eher störend.
Aber gilt das auch für Jazz?
Jazz ist sicher noch eine Ausnahme davon. Das, für mich sind das noch mehr Könner eigentlich am Werk. Zumal ja auch die klassische Musik am Anfang des 20. Jahrhunderts relativ nahtlos übergeht teilweise in Jazz.
Mhm.
Wenn ich an Bernstein oder an Gershwin denke, das ist schon noch aus meiner Sicht sehr hohe Kunst.
Ja, auch Debussy hat ja ein Saxophon, glaube ich, eingesetzt.
Ja.
Ne? Gut. Ja, aber was muss, bevor wir jetzt Musik hören, die Sie sich wünschen, was muss Musik tun und leisten und können, damit Sie sie achten?
Es muss eine schöpferische Kraft darin sein.
Aha.
Und eine Aussage, dass man gar nicht weghören kann. Deswegen sage ich auch sowas wie so ein reines Hintergrundgeplänkel. Das finde ich ist einfach absolut belanglos. Dafür braucht man keine Musik. Das ist eher störend, weil man sich da nicht gut unterhalten kann.
Aber
und dazu passt zum Beispiel auch das, was ich mir jetzt wünschen würde. Beethoven war nämlich genauso jemand, der das tatsächlich eingeführt hat, dass die Fürsten hinhören, wenn er was komponiert und vorspielt und nicht das als Hintergrundmusik nehmen.
Moment, da muss ich noch mal einhaken, bevor wir Beethoven hören.
Ja.
Wieso ist Popmusik gleichzeitig immer Hintergrundmusik?
Na, ist es ja nicht immer. Aber ich merke, dass es viele nur hören, um einfach überhaupt irgendwas zu hören. Nicht um aktiv zuzuhören, sondern um sich irgendwie zu entspannen, um über irgendwas anderes nachzudenken, um dabei zu lesen. Das könnte ich nie. Ich könnte nie lesen und gleichzeitig Musik hören, weil ich immer aktiv hinhören möchte. Und dafür reicht mir diese Art Musik überhaupt nicht, um da aktiv hinzuhören. Dafür ist sie mir zu schwach.
Gut, das können wir nachher nochmal fortsetzen, das Gespräch. Valentino Vorlisch, wir stehen jetzt vor dem Ernestinum. dem früheren Ernestino, besser gesagt. Aber bevor wir darüber reden, was hier so stattgefunden hat und inwiefern das für Sie mal wichtig war, hören wir eine Musik, und das soll Beethoven sein, nämlich was?
Aus der 5. Cellosonate, Opus 102, Nummer 2, der erste Satz, Allegro con Brio.
Und wir können ja ruhig sagen, dass dieses Stück auch zu hören ist auf Ihrer neuen CD.
Richtig, also sozusagen von mir selbst eingespielt, zusammen mit der wunderbaren Pianistin Elisabeth Braus.
Alles klar, wir hören Beethoven. Unterwegs mit Prominenten, heute zu Gast Valentino Vorlitsch, ein junger Cellist und Pianist. Wir wandern durch Celle und sind angekommen am früheren Ernestinum, einem altsprachlichen Gymnasium, das schon längst an einem neuen Standort ist. Ne? Und da sind Sie auch zur Schule gegangen.
Richtig, seit 1978 ist es inzwischen in der Burgstraße ein hübscher, schöner, alter Betonbau.
Sagen Sie, da haben Sie Abitur gemacht mit der Note 1,0. 0,9 haben Sie mir gesagt. Ja, da werde ich ja ganz klein, wenn ich das höre.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Sind Sie ein Streber?
Würden andere wahrscheinlich von mir behaupten, ja. Könnte sein.
Gut, aber Sport, Sie haben mir gesagt, Bayern München ist für Sie so der Vorzeigeverein. Also mit Mittelmäßigkeit wie Hannover 96 haben Sie es nicht.
Ja, also man muss dazu auch sagen, Hannover 96 existierte quasi nicht in meiner Kindheit. Die waren damals noch, ich weiß nicht, dritte, vierte Liga, also irgendwie völlig fernab von allem. Warum ich Bayern München-Fan geworden bin, weiß ich tatsächlich nicht. Das erste Spiel, an das ich mich aktiv erinnern kann, war Bayern gegen Gladbach, und das haben sie damals verloren. Also eventuell war es sogar aus Mitleid, aber es wäre auch eher untypisch für einen Bayern-Fan. Aber ich bin seitdem immer dabei geblieben, weil ich einfach auch hinter der Philosophie des Vereins stehe, natürlich. Und wenn ein Verein relativ erfolgreich ist, macht es selbstverständlich auch Spaß, Fan davon zu sein.
Abiturnote 1,0, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Was muss man dafür tun? Sie haben ein Graecum, Sie haben das Hebräikum. Das sind ja alles komplexe Dinge, wo, glaube ich, die meisten, die uns jetzt hören, genauso wie über Mathematik denken, um Gottes Willen, da kippe ich gleich aus den Latschen.
Ja, es hat mich einfach immer sehr interessiert. Es ist bis heute so, dass mich sehr vieles ziemlich interessiert. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich so unglaublich viel dafür getan habe. Ich habe es einfach dann gerne getan. Also wenn ich das jetzt auch heute vergleiche mit anderen Musikern, habe ich damals zum Beispiel auch viel weniger geübt, weil mich schulische Dinge viel mehr interessiert haben als viele andere Musiker. Sodass ich auch bis zum Abitur noch über 40 Wochenstunden hatte. Einfach freiwillig, um noch Griechisch bis zum Ende zu machen, obwohl ich ein Jahr vorher auch schon das Graecum hatte.
Was hat Sie daran interessiert? Ist doch alt, Museum.
Also gerade Latein-Griechisch tatsächlich finde ich sehr relevant auch noch für uns heute.
Inwiefern?
Allein wenn man sich die Sprache anschaut, wie viele Wörter wir aus dem Lateinischen haben und auch aus dem Griechischen, was noch viel weniger Menschen wissen. Und auch wenn man dann genau drauf schaut, was das für Wörter sind, wie zum Beispiel Orchester, Theater, Harmonie, Melodie, Dynamik. Natürlich auch sowas wie Demokratie, Philosophie, aber das ist dann doch eher bekannt. Das sind einfach so diese ganzen Kulturdinge, die einfach aus dem alten Griechenland kommen, von denen wir heute noch leben. Oder auch das ganze römische Rechtssystem, sowas wie im Zweifel für den Angeklagten. Also solche Dinge, die heute alle noch gelten, Sonst wissen nur leider die wenigsten, dass es von damals stammt.
Sind Sie ein Konservativer?
Würde ich schon so sagen, ja.
Worin äußert sich das so?
Naja, das geht zum Beispiel mit alten Sprachen los. Ich halte tatsächlich das für sehr wichtig, dass man alte Sprachen noch lernt, dass man auch sich mit Dingen beschäftigt, die nicht einen direkten Nutzen haben, was, finde ich, eine unschöne Tendenz ist heute, dass es nur um wirtschaftliche Aspekte geht und man nicht mehr sieht, wofür zum Beispiel Musik oder eben Latein wichtig sein könnte. Das ist schon auf jeden Fall ein konservativer Aspekt.
Aber Politik interessiert Sie schon?
Auf jeden Fall. Ich glaube,
es gibt ja viele Musiker, die sagen, Gottes Willen, mit Politik will ich nichts zu tun haben.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht sehr aktiv und halte mich auch eher zurück, aber ich bin immer sehr interessiert, habe ich ja schon gesagt, ich bin an vielen Dingen interessiert.
Jetzt kommen wir mal wieder aufs Ernestinum zurück. Das ist ja ein recht erhabenes Gebäude, gelb gestrichen, verputzt, 3 Stockwerke und ein Ziegeldach. Ja, sieht schon aus wie so ein altes Schulgebäude, ne? Aber dort haben Sie gar nicht die Lehrer und so weiter genossen, sondern da haben Sie Cello gespielt.
Hier war jedes Jahr Ende Januar oder Anfang Februar immer der erste Wettbewerb von Jugend musiziert.
Der Kreiswettbewerb.
Regionalwettbewerb, genau. Und das, was dann später auf Landesebene und auf Bundesebene dann noch weiterging, startete immer hier in Celle im Beckmannsaal.
Mhm. Und dann haben Sie diesen Wettbewerb einmal auf Bundesebene gewonnen und gleich auch noch mit Klavier.
Tatsächlich, glaube ich, etwa 10-mal, schätze ich so, im Laufe meiner ganzen Jugend.
Beide Instrumente?
Mit beiden Instrumenten abwechselnd. Also die Kategorien wechseln jedes Jahr. Mal Cello-Solo, mal Klavier-Solo, mal Kammermusik mit Streichern, mal mit Klavier und so weiter. Und deswegen immer wieder teilgenommen in verschiedenen Kategorien und eigentlich immer irgendwie bis zum Bundeswettbewerb gekommen und dort erste, zweite Preise gemacht.
Das ist auch eine Art 1,0.
Ja.
Steigt einem das nicht irgendwie zu Kopf? Hebt man da nicht irgendwie ab?
Hoffentlich nicht.
Sie wirken auch nicht so. Das muss ich Ihnen attestieren. Kann ich attestieren.
Danke.
Ja. Eigentlich sind Sie ein ganz fröhlicher Mensch, mit dem man reden kann.
Da gebe ich mir Mühe, ja.
Aber die Gefahr ist da.
Also kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kenne viele, die ein bisschen abheben, gerade Künstler, aber ja, muss man ja nicht.
Gibt es irgendwas, woran Sie festmachen würden? Aha, ich hebe nicht ab. Siehste, da ist der Punkt.
Das ist eine schwere Frage.
Kinder haben Sie noch nicht.
Kinder habe ich noch nicht, nee. Aber es ist natürlich einfach, wie man sein Leben führt, wie man mit Menschen spricht, ob man nur noch auf künstlerischer Ebene sich irgendwie unterhalten möchte oder ob man noch normale, in Anführungsstrichen, Freunde hat, die was ganz anderes tun, ob man ein Familienmensch ist oder nicht. Also es sind natürlich viele Aspekte.
Sind Sie ein Familienmensch?
Auf jeden Fall, ja.
Liegt auch nahe bei der Vergangenheit, sag ich mal, oder jetzt auch Gegenwart ja noch mit Ihren Eltern. Zusammen musiziert, Sie haben ein Familienquintett gehabt und sind, glaube ich, mit dem auch durch die Welt, weiß ich jetzt nicht, aber durch mehrere Länder gereist.
Richtig, ja. Ja, das hat sich vor, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr wie langer Zeit, irgendwann mal gegründet, weil das Streichquartett meiner Eltern ausfiel oder weil der Cellist nicht konnte und dann sprangen sozusagen die Kinder ein, wir drei. Und das hält sich noch bis heute. Im nächsten Jahr spielen wir jetzt wieder 2 Konzerte. Also es wird natürlich immer schwieriger, weil wir inzwischen alle was anderes machen und nicht mehr an einem Ort wohnen, aber es ist immer wieder schön zusammen.
Sie treten öffentlich auf?
Richtig, ja.
Nächstes Jahr sind es Namen irgendwie?
Das Wallage Quintett, das bietet sich natürlich an bei 5-mal Wallage. Nächstes Jahr dann 2 Konzerte in Schleswig-Holstein.
Und Ihre Schwester spielt Geige, Ihr Bruder spielt Bratsche.
Genau.
Okay.
Vater und Schwester Geige, Mutter und Bruder Bratsche.
Genau.
Und ich dann das Cello dazu.
Tolle Situation. Da muss man nicht suchen nach Mitspielern.
Ja, und wunderbare Werke, die wir da aufführen können, müssen wir auch gar nicht lange suchen.
Und geht das so? Also der Vater ist ja auch zumindest so in der Vergangenheit eine Respektsperson, die Mutter natürlich auch gewesen. Mhm. Ist das nicht auch manchmal nervig gewesen? Wenn der Vater so ich kenne ihn ja nicht, aber wenn er so ankommt und sagt, hier, lieber Valentino, nun mach mal hier, spiel mal hier.
Ja, so ist er eben nicht. Deswegen funktioniert's. Okay. Er ist natürlich, also ganz klar ist er derjenige, der es führt. Aber es dürfen alle mitreden und das ist das Schöne daran. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Und natürlich streitet man sich auch mal über ein paar Dinge, auch manchmal auch nur rein musikalisch, manchmal auch ein bisschen mehr. Aber das gehört einfach mit dazu. Und am Schluss haben wir alle große Freude daran, wenn wir dann zusammen schöne Konzerte spielen können.
Haben Sie ihm denn erzählt, dass Ihnen bei dem letzten Konzert in Hamburg in der Musikhalle der Cellobogen weggeflogen ist auf der Bühne.
Das hat er sogar live miterlebt, weil er auch da war.
Aha. Richtig, ja. Ich war ja auch dabei. Ich war etwas entsetzt oder erschrocken.
Ich auch.
Mitten in diesem berühmten Dvorak'schen Cellokonzert haben sie sich, glaube ich, den Schweiß von der Stirn gewischt. Das muss relativ warm gewesen
richtig,
sein.
Richtig, ne? Richtig.
Haben da mit einem Laienorchester musiziert, Orchester 91. Mhm. Ein sehr gutes Laienorchester und es lief ja auch alles wunderbar. Und während sie also das Schweiß so abwischen von der Stirn, haben sie irgendwie einen falschen Griff getan oder so, oder? Sagen Sie es selber.
So sah es leider aus. Weg. Es war in Wahrheit gar nicht meine Schuld, sondern der Dirigent schlug mir, während ich mir den Schweiß abwischte, den Bogen aus der Hand. Und ich glaube, das ganze Publikum dachte, es sei meine Schuld gewesen. Ich war selbst mindestens genauso schockiert.
Wie gemein.
Es war also gerade natürlich.
War das Absicht?
Wer weiß, wer weiß. Habe ich gar nicht mehr nachgefragt.
Ja, aber ich muss sagen, Sie haben ja die Situation gut gemeistert. Es kam eine kurze, erregte oder spannungsgeladene Pause entstand, glaube ich, bei Ihnen jedenfalls in Ihrem Spiel. Aber irgendwann haben Sie ihn wieder greifen können. Richtig?
Richtig. Also ich hatte ja gerade eine Pause. Genau. Und Frederik Csumi, so hieß der Dirigent, schlug mir dann eben den Bogen natürlich aus Versehen aus der Hand. Mein erster Blick galt erstmal natürlich sofort dem Bogen, ob alles heile ist, ob die Spitze abgebrochen ist oder nicht. Und es war alles gut. Ich kam selbst dran aus dem Sitzen. Von daher war es überhaupt kein Problem. Es war danach merklich aufgelockert, die Stimmung im Saal. Und es ging ganz in Ruhe weiter.
Ist Ihnen noch nie wieder passiert und vorher auch noch nicht passiert?
Richtig, das erste und bisher letzte Mal. Aber es kann ja noch ein bisschen dauern.
Aber es soll jetzt nicht dauern, bis wir wieder eine Musik hören. Und was soll das sein?
Gerne vielleicht aus dem zweiten Werk aus der CD ein sehr selten gespieltes von Eugène Ysaÿe, einem belgischen Komponisten, den man vor allem als Geiger kennt. Es gibt aber auch eine herrliche Cello-Solo-Sonate. Und sehr intime, strenge Musik, aber die eine ganz eigene Sprache hat. Das würde mich freuen, daraus den ersten Satz zu hören.
Wir sind immer noch zusammen mit Valentino Vorlitsch, einem jungen Cellisten und Pianisten, der sich gerade anschickt, prominent zu werden, nämlich als Solo-Cellist im HR Rundfunkorchester, also dem Orchester des Hessischen Rundfunks. Eins kann ich mir nicht verkneifen, Herr Vorlitsch, Valentino ist ein ungewöhnlicher Name. Ihre Eltern heißen Volker und Monika, ganz normale in Anführungsstrichen Namen. Wie kommt es zu diesem Namen und auch dem Namen Ihres Bruders, den wir nachher noch treffen werden, nämlich Attila? Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, ich glaube, der Schwester hat auch einen ungewöhnlichen Namen.
Jalta,
richtig. Genau, also nochmal, Valentino, Attila, Jalta, wie kommt das?
Das hängt sicher einmal damit zusammen, dass unser Nachname Vorlitsch nicht der wohlklingendste Name ist. Und daher wollten meine Eltern für uns Kinder auf jeden Fall Namen haben, die klangvoll sind.
Da hätte man ja auch Hans-Jürgen nehmen können.
Ja, das ist richtig natürlich. Dagegen kann ich jetzt ganz schwer was sagen. Und dazu kommt natürlich auch so ein kleines Faible für ausgefallene Namen natürlich, die nicht jeder hat. Und das, glaube ich, können wir alle drei jetzt von uns behaupten.
Ist es ein bisschen elitär? von Ihren Eltern?
Würde ich nicht sagen, nee. Also tatsächlich Jalta zum Beispiel hat einen ganz klaren Bezug. Das war die Schwester von Yehudi Menuhin, mit der mein Vater auch Konzerte zusammengespielt hat, Jalta Menuhin. Und danach ist meine Schwester zum Beispiel
benannt. Jalta Yaltah.
Aha, richtig, ja.
Ja, ist nicht ganz ohne. Nee, gut, klar, wenn man das weiß, dann kann man schon ein bisschen besser verstehen.
Und bei meinem eigenen Namen, das muss ich jetzt natürlich auch noch mit dazu sagen, ja. Ich hieß früher mal Valentin, noch fast normal. Und da ich aber schon immer Tino genannt wurde, wünschte ich mir als kleines Kind tatsächlich das O auch offiziell mit dazu und habe es irgendwann auch zum Geburtstag bekommen mit, weiß ich jetzt nicht, 7 oder 8.
Also im Pass steht
Im
Valentino.
Pass steht jetzt Valentino, aber es war nicht immer so.
Er spielt Cello, er spielt Klavier, er gewinnt viele Wettbewerbe, er macht Abitur mit 1,0 und er wünscht sich als kleines Kind ein O als Ergänzung zu seinem Namen. Sowas kommt nicht oft vor.
Das stimmt wohl, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass der Name Valentino Vorlic noch besser klingt als Valentin Vorlic. Das ist noch ein schönerer Übergang für Musikerohren.
Bei Attila habe ich fast noch mehr Schwierigkeiten. Das ist ja so ein kriegerischer Name.
Ja, aber gab es nicht auch den Spruch von Attila, dem Hunnenkönig? Attila, der Hunnenkönig, aß zu viel und kämpfte wenig, darum starb er nicht im Kampf, sondern an einem Magenkrampf oder so ähnlich. Also mein Bruder ist wirklich absolut kein kriegerischer Mensch. Sehr, sehr sympathisch.
Herr Wollitsch, wir bewegen uns ja jetzt hier weg vom Französischen Garten und gehen auf welches Gebäude zu?
Wir nähern uns jetzt der Stadtbibliothek. Tatsächlich auch ein ehemaliges Gebäude meiner Schule, des Ernestinums.
Sie sind ja weggezogen, das sollten wir nicht verheimlichen. Sie wohnen jetzt in Berlin.
Richtig.
Gibt es einen Grund, dass Celle nicht so die Ausmaße hat, die man so als Künstler mit Perspektive haben möchte?
In Celle kann man leider nicht studieren. Man kann leider also nicht nur nicht Musik studieren, sondern auch sonst nicht studieren, weil die Celler, jetzt muss ich raten, wann, im 17. Jahrhundert irgendwann mal die Wahl hatten, ob sie lieber ein Zuchthaus oder lieber eine Universität hätten und sich für das Zuchthaus damals entschieden haben, woraufhin wir jetzt ein Gefängnis haben, was so schön ist wie ein Schloss, aber keine Universität und erst recht keine Musikhochschule.
Sie hätten aber auch an die recht renommierte Musikhochschule in Hannover gehen können. Die ist ja nicht weit.
Richtig, da war ich auch in meiner Jugend, bin dann aber schon während meines Abiturjahres nach Hamburg gewechselt an die Hochschule und habe dann auch dort angefangen zu studieren.
Aber nicht abgeschlossen, sondern in Weimar. Und dazwischen waren Sie noch in Paris zum Studieren.
Richtig.
Wie ist das zustande gekommen?
Also in der Musik wahrscheinlich noch mehr als sonst in jedem Bereich richtet man sich tatsächlich einfach danach, welcher Lehrer wo ist. Und deswegen bin ich damals für meinen geschätzten Lehrer Bernhard Gmelin nach Hamburg gegangen, habe dort meinen Bachelor studiert mit einem Auslandssemester in Paris am Konservatorium. Und für das Master- und Konzertexamenstudium, was jetzt noch hinten dran kam, nach Weimar zu Professor Wolfgang Emanuel Schmidt. Mhm. Und habe dann auch tatsächlich in Weimar 2,5 Jahre gewohnt und lebe jetzt aber inzwischen mit meiner Frau zusammen in Berlin, weil das Studium sich am Ende doch immer etwas weiter ausdünnt und mein Unterricht ohnehin in Berlin stattfindet, weil mein Lehrer auch dort wohnt. Und bei mir hat es jetzt gut funktioniert, dass mein Studium zum Sommer endet und ab September beginnt meine neue Stelle im HR.
Ja, wir sprachen ja schon über das Thema Glückspilz. Ich meine, es schafft nicht jeder Musiker, ne?
Oder? Nee, richtig. Das ist natürlich eine sehr begehrte Stelle, um die man spielen muss. Und wenn man Glück hat, funktioniert es.
Da kommt noch jemand auf uns zu. Auch ein Herr. Hallo, Attila Vorlitsch, der Bruder, 4 Jahre älter als Valentino, richtig? Bei Ihnen, Herr Wollitsch, würde mich ja mal interessieren, Sie sind ja jetzt nicht Musiker geworden, obwohl Sie Bratsche spielen und ich schätze auch recht gut und auch unterwegs waren mit diesem Familienquintett. Wir haben es ja gehört, aufgetreten sind öffentlich. Auch Ihre Schwester, über die wir auch schon gesprochen haben, ist ja nicht Musikerin geworden. Wie läuft das, dass sich das denn doch so auseinanderdividiert, sage ich jetzt mal? Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, nur Valentino kam durch.
Ja, das haben Sie richtig gesehen. Nein, es liegt da natürlich auch immer daran, wie man die Musik auffasst. Bei mir ist es Hobby. Es war sozusagen die Entscheidung dann recht früh gefallen nach dem Motto, entweder man übt wirklich sehr stark und widmet sich voll und ganz der Musik oder aber man hat dann nebenbei noch andere Sachen und hat es dann als Hobby, als Ausgleich. Bei mir hat sich das bewährt, das Zweitere, dass ich dann wirklich abends, wenn ich nach Hause komme vom Job, ziemlich kaputt bin, dann freue ich mich richtig drauf, richtig Musik machen zu können, einen schönen Ausgleich zu schaffen. Und das Schönste ist natürlich, wenn man mit der Familie noch zwischendurch mal Quintett spielen darf.
Was machen Sie denn jetzt beruflich?
Ich habe IT-Berater gemacht. Jetzt habe ich sozusagen ein zweites Studium, nehme ich jetzt auf, mache nochmal Medizin, was ganz anderes.
Was ganz Normales.
Was ganz Normales sozusagen. Ja, und daher, also, aber nichtsdestotrotz, es war halt ein schöner Ausgleich und so ist es ein Hobby geblieben.
Aber irgendwann, Attila Vorlic, muss es ja eine Entscheidung gegeben haben. Was war da der Punkt?
Ich glaube, bei mir persönlich, wenn ich ehrlich bin, war es der Punkt, als Vater gesagt hat, okay, pass auf, entweder du setzt dich jetzt in diese Übezelle, wir haben immer in einer Hochschule in Hannover geübt, und bist dann quasi 6 bis 7 Stunden täglich damit beschäftigt, einfach nur Bratsche zu üben, Tonleitern, Etüden und sonstiges. Oder aber du machst das hobbymäßig, dann reichen 1,5 Stunden und dann kommen wir prima miteinander klar. Und dann habe ich für mich dann gesagt, okay, Papa, die Entscheidung ist gefallen.
Sind Sie neidisch auf Ihren Bruder?
Ja, in gewisser Weise schon. Was er erreicht hat, das ist super, es ist der Wahnsinn. Und jetzt HR, also neidisch und jetzt ist es stolz eigentlich. Früher neidisch, weil er einfach Sachen konnte, wo ich super viel für üben musste und ihm ist es beinahe zugefallen. Also es fühlte sich subjektiv so an als großer Bruder. Jetzt ist es natürlich stolz einfach, weil er es so toll macht und so weit gebracht hat.
Wie ist denn Ihr Bruder so im Alltag?
Sehr bescheiden. Also wenn man mit ihm sich unterhält, dann denkt man, okay, ein sehr bescheidener Mann. Und wenn man ihn dann auf der Bühne hört und sieht, dann ist es wow. Also ich kann diesen Effekt schwer beschreiben. Er hat kürzlich hier in der Kongressunion gespielt. Und als Zugabe hat er ein Stück gespielt, was er auch schon sehr früh als Junge gespielt hat, bei Cello-Konzerten. Und dort hat er sich halt sehr stark an den Noten orientiert, ist nie aus sich herausgekommen, weil er halt noch sehr klein war. Ne? Man hat dann das gespielt, was die Lehrerin einem vorgegeben hat. Und dann beim Konzert hat man gemerkt, wie er an dem Stück gewachsen ist und wie selbstverständlich das Stück für ihn geworden ist. Und wie toll er dann da wirklich, ja, das war sensationell. Also das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ja, das ist er.
Ich sage vielen Dank an Attila Vorlic und dem Bruder von Valentino Vorlic. Und Herr Vorlic, der Jüngere, sei jetzt mal, wir gehen weiter. Vielen Dank, tschüss. Und gehen jetzt zur Stadtkirche, ist das richtig?
Jawohl, da sehen wir Sie schon.
Im Moment stehen wir auf einem sehr verkehrsreichen Platz. Ich glaube, die Hörer haben es auch gehört. Nämlich der heißt wie?
Arno-Schmidt-Platz.
Das ist der Arno-Schmidt-Platz. Was mich ein bisschen dazu führt, was halten Sie denn von Literatur?
Ist auf jeden Fall immer wichtig für einen Musiker, würde ich sagen. Kann man gar nicht dran vorbei. Ich lese gerne, leider viel zu selten dazu.
Ja. Nur Biografien großer Musiker?
Nee, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, das am wenigsten sogar.
Gibt es denn ein Vorbild?
Der große Cellist
kann auch gestorben sein.
Des Jahrhunderts ist natürlich Rostropowitsch, dem wir einfach unglaublich viel zu verdanken haben, weil es ohne ihn die Hälfte der Werke des 20. Jahrhunderts nicht geben würde für Cello. Das muss für jeden Cellisten ein Vorbild sein. Rein musikalisch ist er das allerdings eher bedingt für mich.
Warum?
Seine Art zu spielen ist einfach nicht meine Art zu spielen.
Wie muss denn der ideale Cello-Ton eigentlich sein? Jetzt hören wir gerade einen Autoton hier.
Ja, richtig. Im Idealfall sehr variabel. Es gibt eben nicht den einen, sondern ganz abhängig davon, was man gerade spielt, ob das sehr sonor ist. Ich finde, das ist immer wichtig, dass es einfach schön klingt, dass es die Seele anspricht. Aber man muss natürlich auch entsprechend variieren können im Vibrato, in der Tongebung und ob es mal leicht ist, ob es eher elegisch ist. Alles muss dabei sein, dann ist es der ideale Ton.
Wir sind jetzt genau gegenüber vom Schloss, richtig?
Richtig.
Ja, haben Sie noch nicht gespielt da im Schloss?
Leider eingehüllt. Nee, im Schloss habe ich noch nicht gespielt, das stimmt.
Was findet denn da jetzt statt?
Also vor allem ist dort das Schlosstheater drin, tatsächlich. Ja. Und das ist wirklich ein sehr schönes Theater, was auch vor ein paar Jahren noch mal ein bisschen erneuert wurde. Lohnt sich immer dahin zu gehen. Gute Schauspielergruppe, schöne Inszenierungen. Immer wieder gerne dahin, ja.
Waren Sie als Jugendlicher da auch mal drin?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht jeden Monat in jedem Stück, aber immer mal wieder gerne.
Gut. Bevor wir jetzt weitergehen zur Stadtkirche, möchte ich gerne von Ihnen noch einen Musikwunsch hören.
Einen Musikwunsch?
Gibt es nicht mal was anderes als Klassik? Jazz haben Sie ja noch immerhin so ein bisschen hervorgehoben.
Nein. Muss ich Sie leider sehr enttäuschen.
Also wirklich?
Also wenn Sie was spielen möchten, was mir richtig am Herzen liegt, dann ist es Schumann.
Von Ihrer CD wieder?
Am liebsten ja.
Was soll es jetzt sein?
Gerne das Adagio aus dem Adagio und Allegro von Robert Schumann.
Was schätzen Sie besonders an dem Komponisten, an dem Stück?
Also, wenn man mich fragt, wer mein Lieblingskomponist ist, würde ich wahrscheinlich immer Schubert sagen. Schumann ganz besonders und Schubert sprechen wahrscheinlich meine Seele am meisten an. Es ist so eine Tonsprache zwischen schwärmerisch und niedergeschlagen. Und es ist also diese... Es geht direkt einfach an die Emotionen. Das, finde ich, spürt man gerade bei Schumann so wie bei kaum jemandem.
Thank you.
Wir sind heute unterwegs in Celle mit Valentino Vorlic, einem jungen Cellisten, Pianisten und Dirigenten, und bewegen uns jetzt auf die Stadtkirche zu. Und Herr Vorlic, ich habe jetzt schon gesehen, Sie haben ein kleines Gerät aus der Hosentasche gefischt. Was hat es damit auf sich?
Das war meine Insulinpumpe, da ich leider Diabetiker bin. Und diese Pumpe, die befreit mich seit 12, 13, 14 Jahren davon, dass ich mich jeden Tag 4, 5, 6 Mal spritzen muss.
Wie geht man damit um? Da kann doch auch mal was passieren während eines Konzerts, dass Sie da unterzuckert sind.
Richtig, wobei genau das tatsächlich niemals passieren darf und deswegen passiert es auch nicht. Ich messe dann meinen Blutzucker natürlich in mehreren Abständen vor dem Konzert, um bloß sicher zu gehen, dass ich nicht unterzuckere. Was leider dann zur Folge hat, dass ich meistens zu hoch bin, was nicht so besonders schön ist und ein bisschen auf die Konzentration geht. Aber ich bin natürlich jetzt schon so lange daran gewöhnt und spiele ja auch immer meine Konzerte so, dass es trotzdem funktioniert.
Ist das ein Handicap oder nicht?
Es ist auf jeden Fall etwas, was das Leben doch ziemlich bestimmt einfach. Also ich trage es einfach immer mit mir, seit ich 7 bin. Und deswegen kenne ich es gar nicht mehr anders eigentlich. Aber es ist schon so, dass ich auch ab und zu mal einen Vormittag dadurch verliere, dass es mir schlecht geht wegen schlechter Blutzuckerwerte. Und dass ich sicher so ein bisschen andere Herausforderungen noch habe vor und während eines Konzertes als so andere normale Menschen, in Anführungsstrichen.
Mhm. Ja, schön, dass Sie so freimütig darüber sprechen. Wir sind jetzt vor der Schlosskirche auf einem sehr schönen Platz, umgeben von den berühmten Fachwerkhäusern oder einem Teil der berühmten Fachwerkhäuser hier in Celle. Es soll ja 400 geben, ne? Stimmt das?
Wenn Sie das sagen.
Kann das sein, dass Sie mit Celle doch nicht mehr so sehr verbunden sind? Ich habe es ja schon mal angedeutet.
Doch, das bin ich schon. Vor allem, weil ich letztes Jahr wieder hierhin zurückgekommen bin zum Heiraten. Und seitdem sehe ich Celle nochmal mit einem ganz neuen Licht, weil ich mir vorstellen musste, wie alle unsere Hochzeitsgäste zum ersten Mal in diese Stadt kommen. Und wenn man hier aufwächst, ist das alles so völlig normal und völlig selbstverständlich. Und wenn man dann kommt und das mit Augen sieht von jemandem, der es zum ersten Mal sieht, ist es schon eine sehr besondere Stadt.
Was macht denn Ihre Frau? Ist sie auch Musikerin?
Zum Glück nur Hobbymusikerin.
Was spielt sie?
Sie spielte Klarinette, so haben wir uns auch kennengelernt, durch das Schulorchester tatsächlich.
So und lange kennen Sie sie schon?
Wir kennen uns, wir waren seit der 5. in einer Klasse, sind aber erst nach dem Abitur zusammengekommen.
Das ist eine Romanze pur.
Und inzwischen singt sie und war also auch in diversen Chören, unter anderem auch im Michelchor in Hamburg. Aber sie hat dann Latein und Germanistik studiert und promoviert inzwischen in Latein und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Hamburg.
Sie haben erst kürzlich hier geheiratet. Wie groß war denn die Hochzeitsgesellschaft?
Das waren ziemlich genau 80 Personen, glaube ich. Also Familie mit Freunden, so dass man, glaube ich, in Deutschland sagt, relativ normal. Wenn man Südländer fragt, ach, so klein.
Die Celle High Society?
Nee, überhaupt nicht.
Nö. Aber die haben Bührer.
Was heißt High Society? Einfach unsere Freunde. Ich will jetzt niemanden dadurch beleidigen, dass ich sage, ihr gehört nicht zur High Society, aber good. Familie und Freunde.
Okay. Ja, die Stadtkirche, wo also diese denkwürdige Hochzeit stattgefunden hat.
Das ist eine gotische Kirche tatsächlich im Bau. Und man sagt, glaube ich, 1292, also Ende 13. Jahrhunderts sozusagen Grundsteinlegung und damit auch Gründung der Stadt Celle. Vorher gab es Altenzelle ein paar Kilometer entfernt und das ist jetzt eben wirklich Celle. Von außen Renaissance, von innen Barock. Wurde dann nochmal umgestaltet.
Ja, Gotik hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, muss ich sagen. Zwar sehr hohe Fenster, aber mit Rundbögen.
Und ach so, davor, das kann man natürlich noch schön sagen.
Ja, gehen wir mal hin.
Eine Statue von Ernst dem Bekenner. Der war Herzog hier in Celle, hat die Reformation eingeführt. Und nach Ernst ist auch meine Schule benannt, nämlich das Ernestinum.
Ah ja, okay.
Ein wichtiger Mensch für Celle.
Ja, also ich muss sagen, die Kirche sieht schmuck aus. Aha. In weiß gehalten, ein rotes Satteldach, noch mit so einem kleinen Dachreiter, so ein extra Türmchen und auch einem sehr, sehr schönen gestuften Turm, wo man sicherlich aufsteigen kann, oder?
Das kann man. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
Wollen wir es jetzt machen?
Wenn das jetzt geht, können wir ja mal schauen.
Wir schauen mal, ne?
Also der Turm ist tatsächlich erst aus dem 20. Jahrhundert. Der ist neu noch dazugekommen, ich glaube 1913, 1914.
Sind Sie religiös?
Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Es ist eine ganz schwierige Frage, weil ich schon an etwas glaube, aber tatsächlich überhaupt nicht so, dass es in irgendeine Religion wirklich passen würde, obwohl ich protestantisch bin.
Ja. Konfirmiert?
Ja. Und wir haben jetzt, ja, wie gesagt, auch kirchlich geheiratet.
Weil Sie das wollten?
Viel bedeutet. Ja, das wollten wir schon beide. Also meine Frau ist katholisch, ich protestantisch. Ja. Wir waren uns schnell einig, dass wir, wenn, dann protestantisch heiraten.
Ja.
Aber die Religion, so, also alle Religionen, so wie es sie gibt, halte ich für nicht besonders gut.
Opium fürs Volk oder wie?
Ein bisschen was ist dran. Es ist einfach von Menschen gemacht und deswegen fällt es mir schwer daran, so zu glauben, wie man es tun soll. Also das, was nicht heißt, dass ich nicht an eine schöpferische Kraft glaube.
Aber dann haben Ihnen doch die ganzen weihevollen Worte bei der kirchlichen Trauung gar nichts gesagt.
Wir hatten das ganz große Glück, dass ein befreundeter Pastor von uns die Trauung gemacht hat. Und das war ganz wunderbar, sehr persönlich und mit nicht zu viel kirchlichen Floskeln drumherum.
Kirchliche Floskeln. Gut, wir stehen jetzt hier vor dem Turm und versuchen mal raufzukommen, aber ich fürchte, es geht nicht. Und da habe ich auch recht.
Schade.
Ist Ihnen erspart geblieben jetzt. Aber sportlich sind Sie ja, das wäre also kein Thema.
Ich glaube, das für mich was.
Alles klar. Würden Sie sich dann vorstellen können, noch mit Laienorchestern, so wie ich Sie in Hamburg gesehen habe, mit dem Orchester 91 zu spielen? Oder auch in Celle vielleicht, in der Stadtkirche?
Das mache ich nach wie vor gerne. Das wird auch sicher so bleiben. Jetzt habe ich zum Beispiel auch gerade in diesem Jahr beides gemacht. Also in Hamburg mit dem Orchester 91, aber auch hier in Celle mit dem Kammerorchester. Die waren nämlich damals die ersten, mit denen ich ein Solokonzert spielen durfte, noch als Jugendlicher. Und jetzt hatten die ein großes Jubiläumskonzert und jetzt war es ein bisschen sozusagen eine Dankesgeste, dass ich jetzt auch wieder mit ihnen gespielt habe. Es hat auch großen Spaß gemacht in der Kongressunion.
Wo hört man Sie als nächstes?
Direkt als nächstes wird man mich am 17. September am Ammersee hören, in einem Rezital, an der Ammerserenade. Dann fange ich tatsächlich erstmal meinen Dienst an, das heißt, es geht schon eine Woche vorher los, meinen Dienst in Frankfurt. Darauf liegt jetzt erstmal so ein bisschen mein Fokus. Und dann, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, habe ich im November eine Tournee mit der Klassischen Philharmonie Bonn. Da spielen wir Schumann-Cello-Konzert, einmal in Deutschland verteilt, in Hamburg, in Stuttgart, in Nürnberg, ich weiß gar nicht mehr auswendig wo, überall, in Bonn auf jeden Fall auch. Das sind so die nächsten Projekte.
Valentino Wolitsch, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere berufliche Zukunft. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, in die Zelle zu gehen.
Dankeschön, vielen Dank auch.